Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast Sven Knipphals. Sven ist einer der schnellsten deutschen 100-Meter-Sprinter aller Zeiten, zweimaliger Olympiateilnehmer. Er hat in England 5 Jahre lang Chiropraktik studiert und ist offizieller Chiropraktor des Deutschen Leichtathletikverbands. Er arbeitet ebenfalls mit den schnellsten Sprintern Deutschlands im Bereich Krafttraining und Chiropraktik. Ich kenne Sven seit 2015 und wir arbeiten seitdem zusammen. Ebenfalls bin ich Co-Autor seines Buchs Mach dich schneller. In der folgenden Episode sprechen wir über Sprint, Chiropraktik, was man machen muss, um schneller zu werden, Krafttraining für mehr Geschwindigkeit und einiges mehr. Viel Spaß bei der Episode. Sven, freut mich, dass du es endlich geschafft hast.
Schön, hier zu sein.
Trainingsgruppe Stein, die Leichtathletik-Trainingsgruppe, die du ja unter mitbetreust, ist mittlerweile in der Leichtathletik-Szene schon als der FC Bayern der deutschen Leichtathletik bekannt.
Ganz so weit ist noch nicht.
Letztes Jahr lief ja ziemlich gut für euch. 100-Meter-Sprint, Hürdensprint, unter anderem der aktuelle deutsche Meister über 100 Meter, Dennis Almas, trainiert bei euch. Du hast ja auch da einen kleinen Artikel geschrieben, wie macht man einen deutschen Meister, der recht umfangreich ist und recht guten Einblick gibt. Wenn du den kurz zusammenfasst, was waren so die Schlüsselaspekte, dass aus Dennis, der ganz okay schnell war, der deutsche Meister wurde?
Ja, da muss man wahrscheinlich ganz kleines bisschen ausholen. Im Endeffekt kam Dennis 2018 zu uns und hat sich dann unter unserem normalen Trainingssystem ziemlich stark verletzt, also 3 Muskelfaserrisse, 1 Muskelbündelriss innerhalb vom halben Jahr.
Und alles im hinteren Oberschenkel?
Alles in der Oberschenkel, 3 mal rechts, 1 mal links. Und das Jahr danach haben sowohl Alex John als auch ich aufgehört. Und seitdem übernehmen wir einen sehr großen Teil der Trainingsgruppe Stein. Also Ronald Stein ist der Bundestrainer Frauen, aber für alle Staffeln. Alexander John, Bundestrainer Männer, 110 Meter Hürden, ex-110 Meter Hürdensprinter. Und ich mache den Kraft- und Athletik- und bisschen Ernährung.
Chiropraktik. Du bist ja auch mittlerweile leitender Chiropraktor. Nee. Alles haben sie geändert in der...
Nee, nicht geändert. Es ist einfach, es gibt keinen Chiropraktor explizit als Eigenfunktion. Also ich bin Teil des medizinischen Kompetenzteams, okay, als Chiropraktor.
Der Titel hat sich geändert. Vom Deutschen Leichtathletikverband.
Genau, ja. Genau, und im Endeffekt haben seit 2018, also Ende 18, haben sowohl Alexander John als auch ich aufgehört. Und wir betreuen unsere eigene Trainingsgruppe. Das heißt, wir kennen die Jungs A ziemlich gut, wir kennen Ronald Stein sehr gut. Johnny hat, glaube ich, 9 Jahre zumindest neben und unter Ronald trainiert. Ich habe 6 Jahre unter Ronald trainiert. Das heißt, wir kennen das System sehr, sehr gut und kannten dementsprechend auch relativ gut die Punkte, die nicht immer funktionieren. Und Ronald hat uns extrem viel Vorschusslorbeeren oder Vorschussvertrauen gegeben, konnten sehr, sehr viel von dem umsetzen, was wir wollten, war eigentlich alles, wenn wir es gut argumentieren konnten. Und bei Dennis war es dann eben so, immer wieder Beugerprobleme, immer wieder Krämpfe. Das heißt, es war eigentlich mehr Problem-Solving als großartig was Neues machen. Das heißt, rausfinden, was kann er nicht. Und auf dem Artikel, der im Moment nicht online ist, wenn man eine neue Homepage und eine neue Praxis ab Januar online ist, ist der auch wieder online, was man eben am Anfang sehr, sehr gut gesehen hat, als er zu uns kam, habe ich ein Foto noch von ihm, wie er eine 5-Kilo-Scheibe über Kopf hält. Und also eigentlich... Es wäre eher so, als wenn er drauf eine SMS tippt, das Ding hängt vorm Kopf. Ja, also konnte nicht strecken, hängt völlig im Hohlkreuz. Ja, und dementsprechend, das war halt aus chiropraktischer Sicht, oder einfach auch wenn du ein bisschen Plan von Training hast, dann weißt du, was dabei arbeitet und was nicht. Das Aufarbeiten, viel Kontrolle reinbringen, da war schon ein Athlet, der 180 tief gebeugt hat, aber war eine ordentliche tiefe Kniebeuge, aber runterfallen lassen, hochgekrepelt, bisschen krumm, wenig Kontrolle. Und da halt einfach Stück für Stück aufgeräumt. Ernährung aufgeräumt, ganz, ganz großes Thema. Und dementsprechend, ja, dann sukzessive ihn einfach an eine Leistungsfähigkeit herangetastet. Im ersten Jahr war es noch so, dass er einen Wettkampf absagen musste und dann in der Halle 668 gelaufen ist. Also ein Wettkampf und 2, 3 Trainingseinheiten sind ausgefallen aufgrund von Beugerproblemen. Und letztes Jahr ist kein einziges Training, kein einziger Wettkampf ausgefallen und dann stand dann am Ende Hallendeutscher Meister 660 Bestleistung, draußen 1008 beim Deutschen Meister auf dem 1009. Das waren schon
10.08 ist fünf schnellste, sechs schnellste deutsche. Fünf schnellste deutsche. Ever.
Ever. Ja. Und man muss auf jeden Fall sagen, die 10.09 bei den deutschen Meisterschaften bei Null Wind ist mit Julian Reuss deutscher Rekord und Julians deutscher Rekord davor 10.03 die mit beste Leistung, die ein Deutscher jemals irgendwo gelaufen ist.
Aktuell Julians Rekord ist 10.01. War mit bisschen Rückenwind?
1,8 Rückenwind. Ja. Okay. Also 10.03 war ein paar Wochen davor in Zollenroda mit 0,3 Rückenwind. Und dann kommt halt 10.08 von Dennis mit 1,4 und die 10.09 dann mit 0 Wind. Also wenn er an dem Tag ein bisschen von hinten geboostet hätte, hätte ich schon die 9 vorm Komma stehen können.
Der erste Deutsche, der dann die 9 vorm Komma hat, in regulär mit nicht zu viel Rückenwind. Genau.
Sind zwei Leute, also Julian und Martin Keller, beide 9,99. Mhm. Julian einmal 10,00.
Ich kann mich erinnern, mal ein Video gesehen zu haben. Wer war der letzte Konkurrent von Usain Bolt, der Amerikaner, der schon ewig lang dabei ist?
Tyson Gay,
der danach. Der davor auch schon mal gesperrt war. Gatlin. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es Gatlin, der auf die 100 Meter gerannt ist und alle 10 Meter hatten sie so einen Ventilator.
Ja.
Also haben sie Rückenwind simuliert. Ja, und dann war es, ich weiß nicht mehr was, es war irgendwie 9,2, 9,3.
Ja, ich glaube 9,32 oder
so. So was war dann, ist er gelaufen mit quasi alle 10 Meter.
Pro Sekunde Rückenwind im Prinzip, ja.
Also ein kleiner Sturm im Rücken.
Ja, ja klar. Also aber was man dabei auch wieder sagen muss, es musste halt erstmal laufen. Also das überhaupt hinzukriegen, schon.
Also grundsätzlich so schnell bist oder dass du mit dem Rückenwind laufen kannst?
Ja, dass du damit laufen kannst. Es gab das Gleiche oder sowas Ähnliches mal 15 Jahre davor mit Ben Johnson. Der hat sich bei 40 Meter mit dem Oberschenkel olympischer Griff.
Gezuppelt.
Ja, gezuppelt.
Cool, das heißt, Kniebeuge war schon da, aber diese exzentrische Kontrolle, langsam ablassen.
Ja. Genau. Der hat einen extrem dichten Oberschenkel, der haben wir noch nicht komplett gelöst. Chlorella hat einiges gelöst und ja, viel hintere Kette. Seine Kreuzheben-Bestleistung vorher waren 140 Kilo, jetzt 200.
Okay.
wir haben kein einziges Mal wirklich richtig tiefe Kniebeugen gemacht. Also als Volumen im Klockauf-Kniebeugen relativ viel gemacht, hat er jetzt gerade gestern 160, nach der Heimsaison 155 gemacht.
Ich habe das Video gesehen, das war richtig schön tief.
Genau, macht er schön, ja. Und dementsprechend jetzt 160, man könnte da wahrscheinlich auch wieder 180 beugen, aber halt gut, schön und hat dafür eine hintere Kette, die funktioniert. Das ist das eine, also das ist der Teil, in dem ich mit Sicherheit relativ viel zu tun habe. Das andere ist, das, was Alex auf der Bahn macht, sehr, sehr gut. Gute Auswahl, gutes Cueing. Fordernd, aber wir machen keinen Hobbysport. Also es ist schon, wir machen nicht wenig, ja, aber wir versuchen trotzdem die Qualität so hoch wie möglich zu halten und dann Vor- und Nachbereitung. Also es ist nicht nur, was ist Training, 6x60 Meter, 9x90, irgendwie sowas, sondern du hast ein Warm-Programm, verschiedene Warm-Ups-Programms, 5 Stück haben wir insgesamt, Nachbereitung und so weiter. Also das ist schon jetzt insgesamt sehr, sehr breit aufgestellt. Ja.
Wie viel Zeit kostet es die Woche? Oder wie viel Zeit investierst du die Woche?
Ich selber. Mhm. Na, im Moment sind es 4 Stunden zweimal. Also im Moment bin ich dienstags und donnerstags vormittags da. Plus alle Telefonate mit Johnny. 10 Stunden plus, ich bin immer am Kopf dabei.
Ein kleiner Teilzeitjob nebenher, neben dem Job als Chiropraktor. Genau. Da gehst du jetzt auch demnächst Januar an den Start mit eigene Praxis, genau. Plus Trainingsfläche.
Genau, ab dem 4.1. der Chiro. Genau, eigene Praxis und dann halbe Etage drüber mit 2 befreundeten Trainern aus Leipzig. 210 Quadratmeter Trainingsfläche, 375 Quadratmeter Personal Training Gym. Ist noch nicht fertig. Ich hoffe, jetzt liegt der Estrich, sollte diese Woche liegen. Ist noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall, aber habe ich schon richtig Bock drauf. Auf jeden Fall, das wird geil.
Diese Kombination aus Training und Therapie, das kommt immer mehr, beziehungsweise die Kombination aus, dass der Therapie noch tatsächliches Training hinzugefügt wird. Ich hatte auch schon 2 Therapeuten im Podcast. Zweimal Roman Palesitz, der größte Raum seiner Praxis. Also eine Ordination, wie die Österreicher sagen, ist der Trainingsraum. Oder Thomas Armbrecht, der mehr Trainingsfläche hat als Therapieräume. Bei dir sieht's ja ähnlich aus.
80 Quadratmeter Praxis, davon sind 2x20 Quadratmeter Behandlungsfläche. Ja. Und dann oben 210. Ja, absolut. Ja. Es ist definitiv so. Mein Standardspruch in der Praxis ist, Therapie ist ein Kickstarter für bessere Bewegung. ich die BWS freimache und du den ganzen Tag aufs Handy guckst, dann dauert es nicht lange, bis es wieder fest ist. Ja.
Das sind dann die Patienten, die einmal die Woche dann vorbeikommen.
Ja, wobei ich die nicht oft habe. Also ich habe mir schon mal drüber gesprochen, ich bin kein Mensch, der Dinge gerne verkauft. Wenn sich Leute dazu entschließen, keinen Bock zu haben, bin ich Dienstleister, mache ich gerne, können sie gerne regelmäßig kommen. Ich kümmere mich drum, dass es so gut es geht, aber es ist nichts, was ich forciere. Ich sage denen, du musst deinen Arsch bewegen. Und ja, dadurch, dass ich ziemlich voll bin, ist es halt auch schwierig. Also wenn du halt lange warten musst und es halt nur so halb willst, dann wartest du meistens nicht.
Ja, logisch. Und jetzt dann in Zukunft auch noch mehr die Möglichkeit, dass der, wenn was gelöst ist, die Möglichkeit hat, direkt nebendran zu trainieren.
Genau. Deswegen war ich jetzt auch, und jetzt bin ich jetzt gerade da, noch die B-Lizenz bei dir, um dann nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen.
Dann ein bisschen nachhaltiger zu machen.
Absolut.
Was,
ja. Ja, es ist ja auch wirklich einfach so, dass du aber die ganz klassischen Muster, jeder Patient, sehr, sehr, sehr viele Patienten haben eine Beckentorsion. Das kann man drüber argumentieren, ob ein bisschen schief nicht auch normal ist, aber es gibt wenig Patienten, bei denen ich nicht irgendwas am Becken mache. Und es gibt keinen Patienten, bei dem nicht die Brustwirbelsäule ein Thema ist. Und beide sind Themen, die einfach trainierbar sind. Stabilisation am Becken, Streckung der Brustwirbelsäule. Ob man es richtig gut hinbekommt, ist eine andere Thematik bei so viel Sitzen und Stress und so weiter. Aber das gar nicht anzugehen oder halt nur mit einem Gummiband oder mit ein bisschen Planken. Für die Leute, die wirklich Bock haben, das zu lösen, gibt es dann eine vernünftige Lösung.
BWS-Extension. Ich bin auch ein großer Freund vom Nackendrücken, um da die BWX-Extension zu verbessern, vorne zu öffnen, hinten zu stärken und das Ganze einen Tick nachhaltiger zu machen.
Ja, genau das. Und das sind halt einfach Sachen, das ist nicht, du zeigst es einmal und dann machst du es zu Hause, schon gar nicht, wenn es um eine Langhantel geht. Und das ist eben wirklich immer wieder das Thema. Du zeigst natürlich Patienten, hier gibt es kleine Hausaufgaben, ein bisschen Dehnen und so weiter. Also selber, wie hoch da die Rate ist von denen, die es machen und die es gut machen. Und dementsprechend ist für mich immer das Thema, es geht dann um Qualität. Und Qualität ist 1:1. Für die Leute, die es dann können, dann kann ich auch gerne Pläne schreiben oder halt einfach nur Ratschläge geben, das ist völlig in Ordnung. Aber die große Zahl der Leute kann es nicht, macht irgendwas. Das strukturiert machen ist so ein bisschen meine Aufgabe, Grundschule für Krafttraining. So ein bisschen der Kerngedanke als 1, neben der Leichtathletik-Thematik. Aber eben Leute, die entweder schon Krafttraining machen, aber du weißt nicht so, wie du es dir vorstellst, oder die, die Angst haben, Krafttraining zu machen, oder die, die nur am Gerätepark sitzen und eigentlich nur 3x12-15 Wiederholungen im Kreis, die mal ranzuführen an freie Gewichte, an eine vernünftige Progression, wo ist eigentlich das Ziel, was sollst du machen, das würde ein bisschen der Plan. Und der andere Punkt ist, ich sehe mich nicht 40 Stunden an der Bank. Ja, ich habe Bock, mich zu bewegen und dann habe ich ein eigenes Gym. Auch ein Punkt, definitiv.
Ja. Auf die Chiropraktik aufbauen. Was ich vor 5 Jahren gelernt habe, als wir uns kennengelernt haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Chiropraktiker und Chiropraktor.
Ja. Das passt natürlich auch. Nein, das ist ja gerne. Also im Endeffekt ist es so, es gibt beides in Deutschland, rein rechtlich nicht. In Deutschland bist du Arzt oder Heilpraktiker, ansonsten darfst du nicht selber denken. Ja, das ist ein bisschen drastisch ausgedrückt. Physiotherapeuten müssen das machen, was der Arzt auf die Bescheidigung schreibt. Ist natürlich in der Realität nicht so. Es gibt überragende Physiotherapeuten, das ist nur vorher weggesagt. Ne? Aber rein rechtlich musst du das machen, was da draufsteht. Und was da draufsteht, wer Thomas Armbrecht auch mal den Podcast hört, die sammeln ab und zu in ihrem Podcast witzige Diagnosen. Ne? So ein Scheiß sehe ich halt auch regelmäßig. Ja, ne? Eine Sache, das ist schon eine ganz normale Diagnose, HWS-Syndrom. Ja? Ischio-Lumbalgie. Ne? Rücken tut weh, Lumbago. Also das sind so Sachen, naja. Im Endeffekt, wenn du Chiropraktik machen möchtest in Deutschland, musst du also Arzt oder Heilpraktiker sein. Als Arzt sind es ungefähr 200 Fortbildungsstunden, sind realistischerweise 2 Wochen in Kurse.
200 Stunden in 2 Wochen.
Ich weiß nicht, wie man sowas rechnet, aber das funktioniert. Ja, es gibt natürlich auch da noch viel, viel intensivere Fortbildungsmöglichkeiten, ja? Wie überall. Aber das sind Minimalanforderungen. Und im Endeffekt, von da an dann, muss man ganz klar sagen, jemand, der das 20, 25 Jahre gemacht hat, die sind meistens im Lösen von Blockaden gut. Ja? Zweiter Punkt, zu dem wir gleich noch kommen. Die andere Thematik, Minimalanforderung für Heilpraktiker, ist ein Wochenendkurs. Also das ist manchmal in so einer Heilpraktiker-Ausbildung an einem Wochenende auch mal mit drin. Ja? Irgendwo mit zum Knacksen kriegen. Das ist das Worst Case Scenario.
Einrenken,
genau. Ja. Und im Endeffekt ist es dann so, das ist der klassische Chiropraktiker, der macht schon deutlich mehr Fortbildung. Ja, das sind auch meistens ein paar Jahre mehrere Fortbildungen, aber es gibt kein Qualitätsmanagement. Ja. Und dann gibt es eben in anderen Ländern, USA, England, gibt es einfach richtige Berufe, den Chiropraktor, deswegen da kommt der, vom Chiropractor kommt das deutsche Wort. Ich mag es nicht so richtig, Chiropraktor klingt mehr wie Traktor als wie ein Beruf. Aber im Endeffekt haben wir da den Namen entlehnt und es entlehnt sich im Endeffekt dessen, dass du dafür studiert haben musst. In anderen Ländern hast du dafür studiert. Auch da gibt es unterschiedliche Kriterien. Das ist irgendwas zwischen 3,5 und 6 Jahren. In der Schweiz ist es 3 Jahre Humanmedizin und dann 3 Jahre Chiropraktik und dann nochmal 3 Jahre sowas wie ein Facharzt. Da darfst du auch dann Röntgenbilder machen und so weiter.
9 Jahre in der Schweiz bist du quasi da.
Also es sind 6 Jahre, dann arbeitest du, aber bist du alleine, okay. Arbeiten, dann sind es 9 Jahre. Ja. In den USA, dadurch, dass du keinen Summer Break hast, sind es nur 3,5 Jahre. Es ist ein Bachelor, ein Doctor of Chiropractic ist der Abschluss. Auch wieder so eine Sache, Doktor.
In den USA ist ein klassischer...
Alles, was im Medizinbereich studiert hat, ist ein Doktor. Das heißt, wenn ich in den USA eine Fortbildung mache, steht auf dem Zertifikat immer Dr. Sven Knippels oder Dr. Steve Nippels.
Same.
Genau, und ja, dementsprechend relativ große Bandbreite. Ich habe es in England studiert, das ist ein Master, Bologna-Prozess. Dementsprechend mein Studiengang ist akzeptiert in Deutschland, es gibt den Beruf nicht. Das heißt, ich musste, um in meinem Beruf arbeiten zu dürfen, Arzt oder Heilpraktiker sein. Bin ich Heilpraktiker geworden, ist die kürzere Variante. Auch das nochmal für alle Leute, die denken, Heilpraktiker ist ein Beruf. Ist kein Beruf, ist eine Bestätigung, dass man keine Gefahr für die Volksgesundheit ist. Dementsprechend, man geht zum Gesundheitsamt, sage, ich möchte Heilpraktiker sein, dafür muss ich 25 sein, einen Hauptschulabschluss haben, muss ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Bestätigung vom Arzt, dass ich nicht Malle in der Birne bin. Dann kann ich zu dieser Prüfung gehen, wenn ich die schriftliche Prüfung bestehe, komme ich zur mündlichen, da sitze ich normalerweise, das ist auch in jedem Landkreis anders, normalerweise sitze ich da mit 2 Heilpraktikern, einer neutralen Person und 2 Ärzten, krieg 45 bis 60 Minuten Dauerfeuer auf irgendwelche Fragen, meistens alles so Richtung Notfallthematiken, sowas zumindest bei mir. Ich habe ein bisschen Glück auch hier in Hannover und hatte eine Neurologin drin und Neurologie und Chiropraktikstudium, das funktioniert ganz gut. Dementsprechend bin ich da relativ entspannt durchgegangen. Und dementsprechend bin ich Heilpraktiker, der Chiropraktik macht. Ja, aber ich sehe mich als Chiropraktor. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied. Klassischerweise ist Chiropraktik eine Therapieform. Ja, das heißt, ich mache als Kern, als Unique Selling Point, das ist Blockaden lösen. Ich glaube halt nicht, dass man studieren muss, um eine Therapieform auszuüben. Und ich denke, du sollst einen Beruf ausüben. Und zu dem Beruf des Chiropraktors ist mit Sicherheit Blockadenlösen ein ganz, ganz entscheidender Teil. Ja, es ist der Unique Selling Point, aber es geht erstmal darum, von wem habe ich die Finger zu lassen. Vernünftige Differentialdiagnostik ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. In Deutschland sehr viel seltener wichtig als in anderen Ländern, weil ich bin zwar ausgebildet als Erstkontakt, aber ich bin immer allerletztkontakt. Ich war schon überall. Nichtsdestotrotz, irgendwann kommen ja Patienten das erste Mal auch zu dir. Das heißt, Differentialdiagnostik, von wem muss ich die Finger lassen? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann Case Management. Ja, dementsprechend einfach wissen, was musst du tun. Ja, einfach mal Dinge zu ordnen. Die Leute waren überall. Knie nicht vor die Zehenspitzen bei der Kniebeuge. Mein Knie tut weh, ich soll bloß keine Kniebeugen machen und so weiter. Das sind Sachen, glaube ich, die jeder Trainer kennt. Ja. Das ist das, was ich mache. Ja, was kann ich eigentlich machen? Bin vor 5 Jahren mit dem Knöchel umgeknickt, danach bin ich 3 Monate auf Krücken rumgelaufen. Jetzt kann ich den Fuß nicht mehr bewegen. Ja, rein da, musst du bewegen, sonst ist es für immer komplett weg, wenn es nicht schon längst weg ist. Ja, und so eine Sachen, Ängste nehmen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und dann ja, der Klassiker einfach bei mir, Low Back Pain, Rückenschmerzen und Bandscheibenthematiken. Ja, was kannst du bei Bandscheibenthematiken machen? Und es ist definitiv nicht aufs Sofa legen und warten. Ja, und wann ist es natürlich auch einfach nötig zu operieren? Ja, auch das ist, kommt nicht super oft vor, also landet nicht super oft bei uns dann. Aber
die Chiropraktik löst nicht 100% der Probleme.
99. Nein, definitiv nicht. Also, ist schwer. Ich habe da keine Statistik. Ich bin zwar auch ein Statistik-Fan, aber das habe ich noch nie ausgerechnet. hundertprozentig. Du kriegst es normalerweise in einer gut laufenden Praxis nicht mit. Die Leute, denen es nicht gefällt, die siehst du halt nie wieder. Das kriegst du häufig nicht so richtig mit. Ich denke schon, dass wir einen großen Prozentsatz der Leute helfen.
100% gibt es. Ne?
100% gibt es nie. Es ist auch immer ein bisschen Nasenfaktor. Auch einfach Stil. Also ich bin definitiv, da ich aus dem Leistungssport komme, ich an die 90 Kilo gewogen habe, 85 Kilo und ein bisschen Kraft habe, ich bin nicht super soft. Ich kann relativ soft, aber ist nicht mein Stil. Dementsprechend kommt eben der ein oder andere Patient auch von mir, geht lieber zu einem Kollegen, weil er denkt, ein bisschen softer ist auch in Ordnung. Wobei, wenn mir das jemand sagt, mache ich es auch gerne anders, aber das passiert halt auch nicht immer. Man ist dann schon immer eine Respektsperson, wo dann auch ungern Kritik geäußert wird. Was eine Kritik ist, die ich gerne höre, das heißt, wenn einer meiner Patienten zuhören sollte, gerne sagen, hier, das passt mir nicht so, passe ich gerne an. Aber eben individueller Stil ist immer definitiv ein Thema. Ich hatte mal eine Thematik, mein Chef ist deutlich kleiner, deutlich leichter als ich. Da ein Patienten, der an die 2 Meter über 100 Kilo, dem hat er die Brustwirbelsäule hat einfach nicht locker gekriegt. Und dann gehen sie mal zum Kollegen, der macht das locker. War Montagmorgen, mein Chef war mit der Liege, damals haben wir noch mit tragbaren Liegen gearbeitet, war mit der Liege auf einer Fortbildung, stand halt morgen unaufgebaut, ich habe die aufgebaut. Erster Patient, dieser Patient, mit der Ansage, ja, der Kollege macht das mal ordentlich, also nicht ordentlich, packt ordentlich zu. Ich lege den hin, roll den rückwärts, Bank bricht durch. Der Hersteller nicht eingezogen. Der Hersteller Thule, von dem ich jetzt auch meine Bänke beziehe aus den USA, dem das geschickt, sind 25 Jahren noch nie passiert. Der Patient kommt bis heute noch öfter mal, also von daher das relativ entspannt, ist nichts passiert, aber das ist natürlich erstmal ein Schock. Mit der Ansage.
Hat der Patient auch eine gute Geschichte. Ja. Chiropractor hat mich so hart adjusted, dass die Liege durchgebrochen ist.
Genau. Ja. Nee, aber um den Punkt zu Ende zu schließen, das ist Chiropraktiker. Oft, wenn ich das erzähle, glaube ich, kommt es auch nicht so rüber, wie ich es eigentlich rüberbringen möchte. Chiropraktiker haben absolut ihre Berechtigung, wenn sie es ethisch und moralisch richtig machen. Das ist nochmal eine zweite Facette, die in der Chiropraktik im Allgemeinen, auch in den USA, bei studierten Chiropraktoren, aber in Deutschland eben auch bei vielen Chiropraktikern ist. Chiropraktik ist effizient, du kannst relativ schnell behandeln und dann kannst du auch relativ schnell in eine High-Volume-Praxis umschlagen und mal versuchen, 100, 200 Leute am Tag zu sehen. Nicht mein Stil. Ist eine Gelddruckmaschine. Halte ich nicht für sinnvoll. Und dann degradierst du dich selber zu lebenden Aspirin.
Das heißt, 5 bis 10 Minuten.
Das war 1,5.
Okay,
das ist ein Open Room. 5, 8. Geht jetzt bei Corona dann sowieso nicht, aber 5, 8, 10 liegen. Und dann läufst du im Kreis. Und dann Whole Spine Bilateral. Ja. Kann man machen, muss man nicht machen, ist günstig. Ja, ist nicht meins und davon muss man nicht studiert haben.
Ja. Aber das hat im Endeffekt nichts mehr mit Testen und Assessment. Und
hast halt einen Ersttermin, der ist eigentlich nur da, um clear to adjust. Alle Risikofaktoren, die du so bestimmen kannst, raus und dann
und jedes Mal
locker machen, was fest ist. Ja. Funktioniert, also für einen Prozentsatz, für Low Budget vielleicht auch nicht schlecht.
Akkordarbeit.
Wenn du ein Problem managen möchtest, nicht das Richtige, meiner Meinung nach.
Akkordarbeit, Hauptsache knacksen.
Ja, ich meine, auch das ist ja auch ein Punkt. Der Placebo-Effekt beim Lösen von Blockaden ist ganz hoch. Ich sage, bei jedem Patienten, bevor ich ihn das allererste Mal behandle, erkläre ich ihm, was Einrenken ist, was Adjusten, Blockade lösen. Ich habe immer noch kein gutes Wort dafür gefunden.
Was ist Einrenken?
Einrenken ist wirklich, wenn eine Schulter ausgekugelt ist, wird die wieder eingerenkt. Ja,
Adjusten.
Ja, genau, dann wird sie eigentlich adjusted. Genau. Nein, wenn ein Gelenk wirklich seine Position komplett verloren hat, dann wird die eingerenkt. Und wenn eine Wirbelsäule ausgerenkt wird, ist wahrscheinlich, dass du querschnittsgelähmt bist. Ja, also, und eine Halswirbelsäule nicht gut. Ja, unwahrscheinlich, dass das richtig gut ausgeht. Also dementsprechend, eine Blockade ist letztendlich schwer zu definieren, aber es ist eine nicht optimale Bewegungsform. Bei den Hardcore-Chiropraktoren gibt es den sogenannten Subluxation-Komplex, ja, Subluxation, das heißt, Zwischenschritt aus einer Luxation, also einem ausgerenkten Gelenk und einer optimalen Position. Das heißt, man geht davon aus, dass die Position nicht da ist. Man sieht es nicht wirklich auf Röntgenbildern, deswegen ist es da schon ein bisschen diskussionsfähig. Und der Subluxationskomplex beschreibt letztendlich eher fast schon ein pseudo-religiöses Thema. Das heißt, der Subluxationskomplex hält den Körper davon ab, die angeborene Intelligenz auszudrücken. Ne? Express innate intelligence. Ist ein Thema, ich bin definitiv beim Thema dabei, es geht nicht nur um Schmerz, hundertprozentig. Das heißt, ich löse eine Blockade auch dann, wenn sie nicht gelöst werden muss, zwangsweise, weil nichts wehtut. Ja, da bin ich hundertprozentig dabei. Aber auf der anderen Seite des Extrems, jedes Gelenk muss perfekt immer funktionieren. Schwierig. Ja, und vor allem, wenn du es dann eben verkaufst, weil du deine 200 Behandlungen am Tag vollkriegen willst. Ganz schwierig.
Gute Geschichte und dann Leute durchfeuern.
Genau. Mag ich nicht. Ich war relativ lange, 4 Jahre Vizepräsident der Deutschen Chiropraktorengesellschaft, zusammen mit meinem ehemaligen Chef. Wir sind jetzt beide im März zurückgetreten, ganz kurz vor Corona. 4 Jahre Lobbyarbeit gemacht. Einfach, es gibt 200 Chiropraktoren in Deutschland. In die Deutsche Chiropraktorengesellschaft kommt man nur rein, wenn man es richtig studiert hat, nach international akkreditierten Studiengängen. Es gibt ein paar Studiengänge, die international nicht akkreditiert sind.
Wir haben einer in Deutschland. Du hast in England studiert?
Ich habe in England studiert, in Bournemouth.
Wo kann man das noch in Europa studieren?
Wales, in Cardiff, oder bei Cardiff, Glamorgan heißt es. Dann Dänemark, Odense. Du hast noch in London mittlerweile eins. Und ein McTimony College, ein bisschen abgespaced Form von Chiropraktik, aber auch bei London.
Was heißt abgespaced?
Sehr, sehr soft. Viel, viel Energie. Also, okay. Also der Technikteil geht dabei sehr, sehr stark.
So mit Schwungschalen?
Nee, sowas nicht, aber auch da, die sind jetzt akkreditiert. Das heißt, der ganze akademische Teil daran, der muss gewisse Kriterien erfüllen. Aber der Technikteil lässt natürlich viel Spielraum. Ne? Dann hast du Barcelona, das IFEC in Frankreich, ist glaube ich in Paris, aber hat irgendwie noch eine Nebenstelle in Toulouse oder sowas, da bin ich nicht ganz hundertprozentig dabei. Glaube ich habe irgendwas vergessen, aber ich glaube das sind die in Europa. Und dann gibt es eben in Deutschland einen Studiengang, der hat einen Masterstudiengang, aber der ist nicht international akkreditiert, das heißt du darfst als Chiropraktor ja in Deutschland nicht praktizieren und du darfst mit dem Studiengang auch in keinem anderen Land praktizieren. Das heißt, du machst einen Master für, ich glaube, über 50.000 Euro, mit dem du nicht arbeiten kannst. Gut, ich habe auch einen Master, mit dem ich in Deutschland nicht arbeiten kann, aber ich dürfte mit wenigstens in England arbeiten. Ja. Und in einigen anderen europäischen Ländern eben auch, also knapp 2/3. Aber ja, und dann ist es halt USA, Japan.
Du darfst in Deutschland damit nicht arbeiten, aber dadurch, dass du Heilpraktiker bist.
Ja, also du musst nochmal Heilpraktiker werden. Aber wie gesagt, ich will ja auch einfach Heilpraktiker werden und mir ein YouTube-Video in Chiropraktik angucken und sagen, mach Chiropraktik. Geht auch. Eine Crack-Combination.
Das mit dem Hammer, das ist gut. Das möchte ich machen.
Ja, der ist geil. Ja, aber das ist ja keine Chiropraktik, aber der ist Chiropraktor. Ja. Ja. Aber also für die Crack-Addicts, bei YouTube, es gibt den Ringdinger. Mal angucken. Ringdinger, Chiropractic Ringdinger. Das ist ein Texaner. Auf seiner Homepage ist ein Poster auch vor einem Cadillac mit zwei Knarren mit zwei Colts. Ja. So, ja. Er hat den Ringdinger erfunden. Der Ringdinger ist Handtuch um den Hals und dann mal dran rucken. Und mal rucken heißt, er zieht der hat so zwei Stäbe, die er neben das Becken, also ans Becken hängt, damit die nicht hochrutschen. Aber wenn das Ding nicht da wäre, würde die Meter über die Liege schleifen. Aber, das Interessante dabei, geht nichts kaputt. Ja, also so zum Thema, da kann das kaputt gehen. Also das Thema Schlaganfälle, obere Halswirbelsäule ist immer wieder ein Thema. Es ist im Endeffekt so, dass es mal eine Studie gab, in der geguckt wurde von Leuten, die eine Intervertebralarterieninsuffizienz hat, also sprich einen Schlaganfall aufgrund eines Thrombus in der Intervertebralarterie. Die geht durch die Halswirbelsäule, durch den ersten Halswirbel und am zweiten Halswirbel, ja, auch durch den ersten und zweiten Halswirbel. Und im Endeffekt hat man geguckt, diese Gruppe von Leuten, die Schlaganfälle aufgrund dessen hatten, was haben die so in den letzten 4 Wochen gemacht oder in den letzten Monaten davor. Und da war eine überproportional hohe Anzahl von Leuten vorher beim Chiropraktor. Und man gesagt, oh, muss zum Chiropraktor kommen. Klingt für mich auch so plausibel. Ja? Mittlerweile, oder andersrum, Cassidy-Studie, 2,2 Millionen Manipulationen an der Halswirbelsäule in Kanada, kein einziger von diesen Fällen. Errechnetes Risiko ist 1 zu 5,4 Millionen im Moment. Ist interessanterweise exakt die gleiche Zahl, wie es auch spontan passiert, ohne irgendwas. Ja, beim Friseur, Schulterblick im Auto und so weiter. Die Theorie, und ist weder belegt noch widerlegt, aber die Theorie ist, was macht eine insuffiziente, sprich eine kleine Einblutung oder ein kleiner Riss in der Tunica intima, in dieser, also in der innersten Haut, dieser Intervertebralarterie, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit. Womit gehe ich dann, wo gehe ich damit hin? In Deutschland zum Orthopäden oder zum Physio. In den USA geht es damit zum Chiropraktor. Das erklärt vermutlich, woran es liegt. Im Endeffekt ist es so, Kausalität ist nicht bewiesen. Es gibt ein paar relative und absolute Kontraindikationen. Ja, wenn jemand einen Schlaganfall hat, hämmer ich nämlich C1 von links nach rechts. Ja, dann gibt es Mobilisationstechniken, Weichgewebstechniken und so weiter. Oder ich lasse die Halswirbelsäule vielleicht auch komplett in Ruhe, wenn es nicht nötig ist. Aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr sicheres Thema. Ja, jetzt habe ich den eigentlichen Punkt vergessen, den ich gerade noch bringen wollte.
Wir waren bei Chiropraktik studieren. Nee, wie sicher ist ich?
Die Halswirbelsäule. Aber ist egal. Das war der wichtige Punkt. Es ist sehr safe.
Also der Punkt im Endeffekt, die Leute haben Kopfschmerzen aufgrund dieser Gefäßproblematik, geht deswegen Chiropraktor, aber die Gefäßproblematik ist das, was den Schlaganfall verursacht.
Und im Endeffekt muss man dann halt sagen, der Fehler, den Leute oder ein Chiropraktor, oder wenn jemand beim Chiropraktor oder nach einem Chiropraktor einen Schlaganfall hatte, ist der Fehler beim Chiropraktor, ihn nicht gut genug untersucht zu haben. Das heißt, man muss vorher Kranialnerven testen. Aber es ist halt nicht zwangsweise, dass du das schon siehst. Ja, das ist immer so das Thema. Häufig ist es eben auch, wenn man sich so die Fälle anschaut, eben ist es relativ häufig so, dass die oft da waren, ohne dass sich irgendwas verbessert hat. Und das sollte halt ein Warnzeichen sein, dass du sagst, hey, wir haben jetzt ein paar Mal die Halswirbelsäule behandelt, wird nicht besser, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, sowas, geh mal zum Arzt. Ja, das muss dann differenzialdiagnostisch für dich auf jeden Fall eine Option sein, wenn du halt einfach weiter durchhämmerst oder weitermachst, ohne zu denken. Das ist dann der Fehler, der dir passiert sein kann. Der Punkt, den ich bringen wollte, der mir einfällt, es gab beim deutschen Chiropraktor ein einziges Mal, soweit wir wissen, einen Fall mit einem Schlaganfall bei einem Patienten vor der Behandlung. Kommt 2 Stunden später, war er beim Chiropraktor. Ja, das ist Kausalität, sowas passiert. Du machst viel. Es gibt wenig Patienten, wo du nicht die Halswirbelsäule anfasst. Es wird statistisch irgendwann mal passieren, vermutlich. Ja, man sagt, ja.
Meine Favorite-Statistik zu diesem Thema ist, je mehr Eiscreme du isst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du ertrinkst. Okay. Was genau der gleiche Punkt ist, wann isst du Eiscreme? Wenn es warm ist, wann gehst du baden? Wann ertrinkst du wahrscheinlich? Ja. Wenn es warm ist. Das heißt, beides wird korreliert definitiv. Aber beides verursacht sich halt nicht.
Ja. Naja, es ist ein schwieriges Thema und es ist natürlich auch ein Thema, in dem wenig geforscht wird. In der Chiropraktik sind, glaube ich, 85% der Research-Artikel sind nach 2000 entstanden.
Also es ist. Aber die Chiropraktik gibt es ja schon lang. Ja, der erste, der es groß verbreitet hat, war Dr. George Goodhart.
Oder? Da weißt du mehr als ich.
Ja.
Also Chiropraktik erfunden, 1895, im gleichen Jahr wie Röntgen. Und
Goodhart hat der quasi Applied Kinesiology. Ah, okay. Das ist Goodhart. Ach, so, ja, doch, ja, und dann der war der so, der in quasi the father of chiropractic in USA ist.
Echt?
Soweit ich das wahrnehme. Also er war der erste, der dann quasi da ein bisschen ein System gebaut hat und dann dieses ganze Chiropraktiker-Ding in den USA so vorangetrieben hat.
Das kann ich nicht unbedingt sagen.
Also so wie ich das wahrnehme von den Chiropraktikern aus USA, die ich kenne.
Chiropraktoren? Naja, AK und Sport haben natürlich eine sehr, sehr gute Deckungsgleiche. Vermutlich, weil du halt einfach auch viel Richtung Sport, gerade in den USA, ist es mit Sicherheit so. Und Muscle-Testing, AK ist schon sehr, sehr groß im Sport, weil du viel damit anstörungstechnisch auch testen kannst. Didi Parma hat es erfunden. BJ Parma, sein Sohn, hat es weiterentwickelt. Das war dann alles um 1900. Aber es gibt über 100 Chiropraktiktechniken. Ja, und AK ist eine davon, die sich dann eben halt auch sehr stark in Richtung Medizin und andere Sachen übertragen lässt. Deswegen
mit einer der populärsten, oder?
Oder bekanntesten. Und der Chiropraktoren dann wieder nicht. In Europa ist eindeutig SOT, Sacro-Occipital Technique. In der Osteopathie ist das Kraniosakral. das ist ja auch, ne, der Didi Parma und Andrew Still, also der Erfinder von Osteopathie, kannten sich, beide voneinander geklaut. Ich weiß nicht, ob ich das mochte. Vielleicht noch eine Sache, Osteopathie auch, passt eigentlich sehr gut zu dieser Profession. Die Ursprungsgeschichte von dem ersten Lösen von einer Blockade, also so wie Chiropraktik erfunden wurde, ist, dass der Janitor, ist Hausmeister, ne?
Ja.
Der Hausmeister von Didi Parma, also vom Erfinder der Chiropraktik, war taub oder fast taub und er hat ihm T4 reingehämmert und danach konnte er wieder hören. Das ist eine gute Selling-Story. Das Geile ist, das ist sowas offensichtlich gerade in der Chiropraktik ganz... ganz verbreitet ist, so eine Stories für sich selber zu entwickeln. Also ich war schon auf ein paar Seminaren und auf einem Seminar, ein Gonzit-Seminar, Gonzit ist zum Beispiel eine extrem verbreitete Chiropraktik-Praxis, Technik. Anderes Thema. Gonzit-Seminar und einer der Vortragenden oder der Hauptvortragende hat eben dann irgendwann mal eine Story zum Besten gegeben, dass er ein Vogel ist an die Scheibe geflogen, er ist hinten zum Heizwirbel und dann ist er wieder weggeflogen. Das ist dann irgendwie die Low-Budget-Variante. Ja.
Das ist eine gute Geschichte, wir reden drüber. Ah, okay. Die erste Mal, dass ich diese Chiropraktik so wahrgenommen habe, war, als ich angefangen habe, mit Eis schnell aufzulaufen. Da war, weiß ich, diese, von der ISU, International Skating Union, da gibt es so European Development, Youth Development Camps. Und da war ich dann der, der das Krafttraining gemacht hat und der, ein Trainer aus Kanada, ein relativ junger, der war auch damals so alt wie ich, was am Ende 20 waren wir beide, hat dann auch einen Teil des Skatings gemacht. Jonathan Guimet hat, ich mich richtig erinnere, zweimal Weltmeister, einmal Silber Olympia gewonnen. Wir haben uns auch unterhalten und dann, wann hat er aufgehört? Und da war dann Olympia-Finale, wenn ich mich richtig erinnere. Zwei Koreaner vor ihm, er Dritter. Und dann kurz vor Ende, also er hat quasi taktisch das Ganze angegangen und wollte quasi die Koreaner in ihrem Windschatten die Pace machen lassen und dann quasi kurz vor Ende überholen. Hat auch alles halt gemeint, hey, also ich war frisch, ich hätte die locker überholt. Und dann quasi der zweite Koreaner hat ihn gesehen, wie er versucht vorbeizugehen und hat Schlittschuh raus. Und dann sind sie halt beide geflogen, sodass quasi der erste Koreaner das Ding noch dann, ne, gewonnen hat. Und das Problem war, also beide dann in die Bretter gedonnert, auf Eis, da kommst du mit gut 30 Stundenkilometer, du schlitterst über Eis, es bremst dich nicht ab. Und dann natürlich zum einen emotional dieser Moment, so hey, du bist eigentlich Gold-Olympia und dann wirst du abgeschossen. Und dann Rücken voraus in die Bande, hat sich Wirbel gebrochen und hatte damit ein Jahr lang Probleme. Und dann wurde er zu einem Chiropraktor geschickt, einem Franzosen. Guy Voyer, mit Sicherheit schon mal gehört. Ja. Der ist auch im Trainingsbereich, der macht auch so eine recht komplizierte Stretching-Form, also mir ein großer Freund davon, Dinge so einfach wie möglich zu machen. Ja, ist genau das Gegenteil. Und der war oft in den USA und Kanada unterwegs. Und dann hat er gemeint, hey, er hat ein Jahr lang Rückenprobleme, niemand konnte ihm helfen. Und dann hat er einen Termin bei dem gehabt. Und der hat einmal Röntgenbilder mitgebracht. Dieser Guy Voyer hat dann die Röntgenbilder gegangen gesagt und hat gesagt, ja, dieser eine sitzt nicht. Und hat dann quasi einen Wirbel adjusted. Rückenschmerzen weg, nie wieder Rückenschmerzen da. Und das war dann so das erste Mal, so das ist 10 Jahre her, wo ich gehört habe und dachte, okay, wow, krass. Ne?
So. Also definitiv so, Chiropraktik ist oder kann eine hocheffiziente Möglichkeit sein und zum richtigen Zeitpunkt das richtige Gelenk freimachen, ist manchmal krass, ist wirklich krass. Also mein erstes Mal beim Chiropraktor war ein Hüftadjustment, und Kniehebelläufe in der Leichtathletik. Ich bin 2 Tage lang wie besoffen. Ich konnte nicht geradeaus. Weil mein Körper so auf schief eingestellt war. Ich konnte nicht auf der Linie 40 Meter geradeaus. Es war wirklich einfach nur rumgeeiert. 2 Tage lang. Bis ich dann wieder ein bisschen gerade... Also es kann einen krassen Impact haben. Nimmt sukzessive ab. Irgendwann wird es nur noch Feintuning. Also was heißt nur noch? Irgendwann wird es Feintuning. So hast du eben auch mitgekriegt, dass ein altes. Das ist... Gary Rashmiga ist Seattle Seahawks und war dann auch mal für UK Athletics for Olympia unterwegs und so weiter.
Ihn habe ich kennengelernt 2012 in Kanada und er war auch so eine der ersten Geschichten, die ich zu diesem Chiropraktik und Leichtathletik gehört habe. Er war, der wurde quasi UK Track and Field, hat ihn die 2 Jahre vor London eingestellt und ich habe ihn direkt nach London war 2012 und ich habe ihn direkt danach. Müsste ein Monat oder so später gewesen sein, im September 2012 kennengelernt. Und da hat er mir unter anderem erzählt, einer der bekannteren Leichtathletiktrainer, Dan Pfeff, ja, der auch dann die zusammengearbeitet haben. Und der auch davor, Dan Pfeff hat Donovan Bailey, wenn ich mich richtig erinnere, und hat auch schon 20 Jahre Erfahrung. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und Dan Pfeff, und dann habe ich so gefragt, so, hey, was sind die Dinge, die ihn so ausmachen? Und einer der Punkte, die er gesagt hat, ist, dass dieser Pfeff wohl ein wahnsinnig gutes Auge hat. So, der sieht, wie einer rennt und sagt dann so, hey, Jerry, hier mal C3 adjusten. Und dann legt er sich auf die Liege, Jerry tastet und C3 ist fest und adjustet ist, ne, C3. Also die ja, und so ist. Aber am Ende vom Tag ist ja auch nur eine Software. Ich habe 2015 Dan Pfaff kennengelernt bei Altis in Arizona. Was war der damals? Mitte 60. Ja, das heißt, der hat 30, 35 Jahre lang Leichtathletik beobachtet, von morgens bis abends, hat dann wahrscheinlich oftmals gesehen, irgendwas passt nicht. Ah, okay, C3 hat nicht gepasst. Und dann hat er irgendwie dann quasi unterbewusst schon abgespeichert, okay, wenn ich so und so was wahrnehme, nach 30, 35 Jahren Leichtathletik beobachten und vor allem Leichtathletik auf diesem hohen Niveau beobachten, das war auch so ein Ding.
Ja, das ist eben das mit dem Feintuning. In Altis ist es halt wirklich so, da liegen drei Ligen, die haben Physio, Chiro und laufen sich ein und dann ja irgendwie da zwickt so ein kleines bisschen, komm her, zack, Fuß frei. Und also es ist schon krass
groß. Altis ist ja auch gerade in der Leichtathletik schon ein bisschen ein besonderes Konzept. Hieß davor, ich glaube, World Athletics Center, haben sie geändert. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal die Website hatte, und dann, World Athletics Center, und dachte, wow, das ist halt so ein Riesengebäude. Ja. Und dann, ich war dann dort, und damals hatten sie schon auf Altis geändert. Es gibt kein Gebäude. Ja. Das ist von einem Community College. Das ist Paradise Valley Community College, nördlich von Phoenix, wo sie einfach nur ein paar Morgen den Track, die Tatanbahn mieten.
Ja, ansonsten, ja, mittlerweile haben sie so eine kleine Gerade, wo zwei Laufbahnen sind für 70, 80 Meter oder sowas und ansonsten Grass Track. Ja, es ist, und da trainiert aber Aris Merritt, Rekordhalter über 110 Meter Hürden. Ja. Und ist es
auch. Wir haben 110, also ich würde sagen, es gibt keine Leichtathletik-Trainingsgruppe, die so viele und so eine hohe Dichte an. Also als ich dort war, ich kannte fast niemanden. Und dann war der eine, der hat Silber gewonnen, Weitsprung. Dann dieser Merritt, als Weltrekordhalter über Hürden und Olympia Gold und das. Und ich dachte, okay.
Ja, Fabrice Lapierre war das wahrscheinlich der Weitspringer, der Silber gewonnen
hat. Das war ein Australier.
Genau, Fabrice Lapierre.
Okay.
Ja, klingt nicht so aus. und hinter Greg Rutherford, also die beiden aus der Gruppe haben Gold und Silber geholt in London. Und ja, es ist schon, also zu der Zeit war ich ja auch noch aktiv und sag mal, für mich kam es nie in Frage, wirklich ins Ausland zu gehen, einfach aufgrund von ja meinem Beruf und dem Umfeld und so weiter, aber es hat mich schon sehr, sehr gereizt, dahin zu gehen. Und ein Punkt, bei dem ich halt sehr, sehr sicher bin, und das ist leider einer der größten Probleme in der Leichtathletik, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Altis sauber und Sport war. Also nie nicht in vielen Bereichen, wo sehr, sehr gute Leute herkommen, immer sein kannst. Und die machen einen sehr, sehr guten Job mit leicht überdurchschnittlichen Ergebnissen, aber nicht mit den überdurchschnittlichen Ergebnissen. Ja, also Amir Webb, Dritter bei ist sogar, glaube ich, mal amerikanischer Meister geworden in einem schwachen Jahr. Ich glaube 1988 Bestleistung, sowas in dem Dreh. Also das sind schon extrem gute Leistungen, aber es ist halt nicht 1950. Ja, oder?
Warte mal, ich denke, die Location, gerade Arizona, ist halt auch Wetter. Ich selber war da, als ich dort war, war ich 2 Monate dort. Es ist halt, es ist Wüste, es ist trockene Hitze. Das heißt, da hat es im August 39 Grad trocken, das ist angenehm. Und halt im Winter hat es 20 Grad. Es ist immer, eigentlich immer blauer Himmel. Es regnet eigentlich, ich war 2 Monate dort. Ich glaube, es hat einmal geregnet. Was natürlich gerade für sowas wie Leichtathletik, ne? Ich kenne ein Sprinter, der bei mir, der macht ja so unterem Leistungsniveau Hürden aus Texas. Und bei denen ist dann so, ja, sie trainieren den Großteil des Jahres zu Hause, draußen. Außer wenn's dann, ich habe dann umgerechnet, das waren, wenn es weniger als 20 Grad hat, dann genau, dann muss man in die Halle gehen, weil unter 20 Grad ist zu kalt draußen und so. Dann.
Das war auch, aber bei Altis sieht man halt wirklich bei denen, wenn, weiß ich nicht ganz genau, aber wenn 20 Grad sind, laufen die sich mit Mütze warm. Und in London,
lange Hose, Jacke, Mütze.
In London bei Olympia war ich Ersatzmann, habe mich warm gemacht, auf dem Aufwärmplatz mit Jamaikanern und so weiter. Und ich bin dann, als die Jungs ins Stadion gegangen sind, ich musste auf die Tribüne, 2:12. Aber Jamaikaner, da waren an dem Tag für London war ein bisschen Sonne, waren 17 Grad, war eigentlich völlig okay. Die anderen wirklich in Winterklamotten. Also ja, Mütze, Handschuhe, das ist arschkalt für die. Und das ist definitiv ein ganz, ganz krasser Punkt. Das ist auch ein Grund, warum wir sehr, sehr regelmäßig nach Florida ins Trainingslager geflogen sind für 6 Wochen. Wenn es einfach immer warm ist, das macht einen riesen Unterschied. Macht einfach einen riesen, riesen Unterschied.
Weißt, warm machen, Wärme.
Ja, definitiv.
Bei euch.
Du hast im Endeffekt permanent gutes, warmes Wetter. Du regenerierst einfach immer besser. Und wir nennen es halt schnell zucken. Du kannst einfach dich deutlich schneller bewegen. Ob das jetzt eine enzymatische Thematik ist oder einfach nur zentrales Nervensystem oder halt
Weichgewebe.
Ja, Weichgewebsthematik ist relativ schwer zu sagen, was es jetzt wirklich ist, aber ich würde sagen, eine Karriere in Florida, exakt die gleiche Karriere in Deutschland, ist mindestens ein Zehntel.
Aber den Laufschlauch, den ihr in einem Leipzig habt, da wird es dann schon mollig warm im Winter.
Ja, mittlerweile, ja.
Solange das Fenster nicht kaputt ist.
Genau, das ein Jahr war das Fenster kaputt, da hatten wir 9 Grad bei der Tiefpunkt, 2 Wochen vor den deutschen Meisterschaften in der Halle. Mittlerweile sind so Heizstrahler an der Decke und jetzt ist schon gut. Ja, aber es ist kein Sonnenlicht. Also wir nennen es halt den Bunker. Es ist für Deutschland sind es überragende Bedingungen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber es ist kein Vergleich zu Florida.
Wir schauen gerade auf Svens Handy. Unser Sushi zum Abendessen sollte gleich kommen. Ja. Was bedeutet, das war es jetzt quasi für Teil 1. Und dann in Teil 2 weiter zu Leichtathletik und Chiropraktik.
Gerne. Bis gleich.